Anoint you.
Wutpilger-Streifzüge.
Ich hörte sagen.
Fragmente aus Politik und Kultur.
Ja, ich denke, dieses System braucht radikale Veränderungen.
Wie radikal ist radikal?
Extrem. Gewaltsam, chaotisch, apokalyptisch. So in der Art, Sie wissen schon.
Sind Sie bereit, dabei mitzuhelfen, derartige Bedingungen zu schaffen, oder sind Sie bloß ein Kaffeehausrevolutionär?
Nein, ich bin kein Revolutionär, sondern ein ausgebrannter Anarchist, der quasi von Erinnerungen lebt.
Liebe Leserin, Sie halten die erste Ausgabe der Zweifel, dissensorientierte Zeitschrift, in den Händen. Wir freuen uns, dass Sie entweder ein Interesse an anarchistischer Theorie haben oder unsere Zeitschrift erworben haben, um sich selbst zu vergewissern, dass Anarchismus ohnehin so eine kleinbürgerliche Idee ist, für die sich nur esoterische Spinner interessieren. Oder Sie sind Anarchistin und wissen genau, dieser Anarchismus müsse als offenes Projekt alle freiheitlichen Ideen einschließen, jede festgelegte Definition von Anarchismus sei schon reaktionär, da sie den Charakter dieser kämpfenden Bewegung nur einschränke, denn der Anarchismus lebe ja schließlich davon, dass er eine zu gestaltende Idee sei. Oder etwa nicht?
Der Anarchismus ist eine gescheiterte Bewegung, die auf die Befreiung des Individuums zielte. Was von ihm bleibt, ist seine Weiterentwicklung durch den Anarcho-Syndikalismus, in dem der Widerspruch zwischen Individuum und Kollektiv, zwischen Einzelnen und Gattungswesen in der Theorie aufgehoben wird. Und worauf es ankommen müsste, wäre die Theorie und Praxis des Anarcho-Syndikalismus auf den Stand des 21. Jahrhunderts zu bringen.
Was ihr hier gehört habt, das hat schon so ein bisschen vorbereitet auf das, was euch hier in der kommenden Stunde erwartet. Da war zum einen ein Sample aus dem Film The Easterman Weekend aus dem Jahr 1983 zu hören. Ein Film, in dem an dieser Stelle Klischees des Anarchismus aufgegriffen worden sind. Da war zum anderen ein Auszug aus dem Editorial der ersten Ausgabe der Zeitschrift Zweifel. Und da war ein Auszug aus einem Vortrag, den zwei Redaktionsmitglieder dieser Zeitschrift auf dem diesjährigen Kantine-Festival in Chemnitz gehalten haben. Die dissensorientierte Zeitschrift Zweifel steht im Zentrum dieser Radiosendung. Es soll darum gehen, den Anspruch und die Ausrichtung von dieser Zeitschrift vorzustellen. Das heißt, es geht um das Erbe des Anarchismus, es wird um das Scheitern des Anarchismus gehen, es geht um die Frage, was den Anarchosyndikalismus im engeren Sinne vom Anarchismus unterscheidet, es wird um die Befreiung des Individuums gehen und um das Verhältnis von Individuum und Kollektiv. Das alles soll neugierig darauf machen, die bisherigen drei Ausgaben der Zeitschrift Zweifel in die Hände zu nehmen und die darin enthaltenen Texte zu lesen, denn ich würde sagen, es lohnt sich. Dort werden relevante Diskussionen geführt, was die Entwicklung einer gesellschaftskritischen und revolutionären Theorie betrifft. Das sagt Lukas, der euch herzlich begrüßt zu einer Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge. Zweifel. Dissensorientierte Zeitschrift. Das ist der Titel eines relativ jungen Magazins, das vom anarchistischen Verlag Syndikat A vertrieben wird. Zweifel kommt daher in einem sehr schlichten Design. Schwarz-weiß, gedrungenes Schriftbild, reduzierte Gestaltung ohne Schnörkel, abstrakte Kunstfotografien. Eine Aufmachung, die eine Verortung in der anarchistischen Szene nicht unbedingt nahelegt. Dann der Titel. Zweifel. Oder Zweifel, ein jiddischer Begriff, und die Verkündung des Dissenses.
Das passte eigentlich auch ganz gut und so ist es am Ende auch zustande gekommen. Also, dass man halt das eigene Handeln hinterfragt, wo sind wir eigentlich selber in den letzten Jahren politisch aktiv gewesen? Was haben wir da gemacht? Wie sinnvoll ist das gewesen? Von was für einer theoretischen Ausrichtung sind wir gekommen? Wie passt unser Handeln eigentlich zu dem, was wir wollen, was wir uns vorstellen, wie wir uns auch die Dinge und die Welt erklären? Naja, und es geht halt im Prinzip darum, dann auch die eigenen Gewissheiten zu hinterfragen und auch die Dogmen des Anarchismus zu hinterfragen, die es definitiv gibt, auch wenn der Anarchismus das vermutlich leugnen würde. Naja, und dissensorientiert, als Untertitel dissensorientierte Zeitschrift, das weist natürlich auch nochmal darauf hin, dass das einen nestbeschmutzenden Charakter haben kann, wenn man den Anarchismus systematisieren will, sage ich mal.
Dogmen des Anarchismus hinterfragen. Und den Anarchismus systematisieren. Oder anders, das Erbe des Anarchismus antreten, indem man eine kritische Sichtung seines Traditionsbestands vornimmt. So ließe sich der Ausgangspunkt der Zeitschrift Zweifel zusammenfassen.
Gegründet haben wir uns 2016, alle kommend aus verschiedenen anarcho-syndikalistischen und anarchistischen Zusammenhängen. Teilweise noch darin aktiv gewesen, teilweise schon nicht mehr und hatten alle das Bedürfnis danach, dass es mehr anarchistische Theoriebildung geben müsste und vor allem, naja, dass da inhaltlich einfach mehr kommen muss, was irgendwie Konsistenz hat, was nicht 150 Jahre alt ist, aber trotzdem daran anknüpft. Also die Idee ist halt im Prinzip gewesen, eine konsistente und stringente Theorie in den Anarchismus hineinzubringen oder daraus zu entwickeln, also ihn aus dieser Diffusität, die er sich auch selber auferlegt, zu befreien und dann ein klares Verständnis davon zu entwickeln, wie die Welt funktioniert, damit man sie halt am Ende auch verändern kann. Das könnte man vielleicht auch anders ganz gut ausdrücken, also um da auch nochmal den Bezug zu dieser theoretischen Basis herzustellen, dass es eigentlich so darum geht, eine gemeinsame intellektuelle Grundlage zu schaffen, auf der man sich dann gezielt mit Begriffen und deren Bedeutung und Prägung im klassischen Anarchismus auseinandersetzen kann und die dann analysiert, kritisiert und weiterentwickeln kann. Ja, damit wir dann halt für die heutige Zeit eine passende Kongruenz zwischen Theorie und Praxis entwickeln können. Wir haben dann 2017 die erste Ausgabe veröffentlicht zum Thema Anarchismus und Menschenrechte. 2018 dann die zweite zu Anarchismus und Neomoralismus und 2022 die dritte zu Anarchismus und Autonomie. Da ist jetzt eine relativ lange Pause zwischen Ausgabe 2 und 3. Wir sind aber auch insgesamt nicht untätig gewesen. Wir haben auch noch drei Broschüren in so einer kleinen Edition herausgebracht, zwei Verteilzeitungen zur Krise, also das ist alles im letzten Jahr gelaufen, wo es dann um Preissteigerungen ging, die wir ja in relativ hoher Auflage an alle möglichen Gruppierungen und Einzelpersonen auf Anfrage verschickt haben.
Theoretische Selbstverständigung einerseits, gegenwartsbezogene Intervention andererseits. Eine konsistente und stringente Theorie aus dem Anarchismus heraus entwickeln, einen Dissens formulieren, auch innerhalb der anarchistischen Szene, teilweise auch im eigenen Blatt. Dieser Anspruch setzt einen Diskussionsprozess voraus und eine Positionierung innerhalb des Umfeldes, in dem man sich bewegt.
Die Schwerpunkte setzen sich schon auch aus einem internen Diskussionsprozess zusammen. Also es gibt im Prinzip zwei Seiten davon. Also ne, das eine ist, was sind Begrifflichkeiten, die wir für den Anarchismus an und für sich für relevant halten? Also ne, zum Beispiel Autonomie, das ist selbstverständlich ein Begriff, der für den Anarchismus absolut relevant ist. Und das heißt, wir müssen uns damit auseinandersetzen. Also wir müssen zu einem mehr oder weniger gemeinsamen Verständnis davon kommen, was das eigentlich sein soll oder was das halt eben auch nicht sein soll. Andersrum sind wir auch jetzt nicht irgendwie isoliert und losgelöst, sondern ja auch weiterhin in verschiedenen Zusammenhängen aktiv und leben ja auch in einer Welt, die sich weiterentwickelt und Dinge passieren, Geschichte nimmt ihren Lauf und halt eben auch eine radikale Linke im weiteren Sinne, wo wir, naja, ob wir wollen oder nicht, vermutlich alle zugehören und die Entwicklung berühren uns natürlich auch. Und aus der Diskussion über Entwicklung innerhalb dieser Zusammenhänge ist dann auch dieser Schwerpunkt zu Neomoralismus entstanden, was am Ende auch ein Neologismus von uns ist. Also eine Wortneuschöpfung, wo wir dann versuchen, einen linken Diskurs mit zu beschreiben, der quasi das individuelle Verhalten an oberste Stufe zur Weltverbesserung, sage ich mal, ein bisschen salopp, setzt und jede Verfehlung dann mit Strafung und Ausschluss sanktioniert. Also es sind alles Diskussionsprozesse und es gibt, würde ich sagen, halt, um das runterzubrechen, zwei Seiten. Einmal das, was ist einfach an und für sich heraus aus dem historischen Anarchismus relevant, was brauchen wir, was müssen wir betrachten, um dieses grundlegende Verständnis von der Welt und vom Anarchismus zu entwickeln. Also das findet sich dann zum Beispiel auch in der vierten Ausgabe, die jetzt in Planung ist, zum Thema Klasse dann auch wieder. Und das andere ist halt, naja, was passiert eigentlich gerade um uns herum? Und wie können wir das aufgrund der Dinge, über die wir uns jetzt schon einig sind, einordnen?
Und den Staat schaffen wir ab. Und das Geld und die Kirche. Und das Standesamt.
Und jener ist sein eigener König.
Aber alles muss gehen, wie König Jupp will.
Wenn das so wäre, hätte ich nie heiraten.
Die Zeitschrift Zweifel will sich abarbeiten an eingeschliffenen anarchistischen Gewissheiten. Trotzdem bleibt der Anarchismus der Ausgangspunkt. Wäre zu klären, was ist das, Anarchismus? Wie lässt sich ein anarchistisches Programm in seinen Grundzügen beschreiben? Ablehnung von Staat und Hierarchien, von Bürokratie und formalisierten Organisationsstrukturen wäre zu nennen. Stattdessen dezentrale Organisationsformen, Föderalismus und freie Vereinbarung. Aber solche Bestimmungen sind reichlich abstrakt. Sie beschreiben lediglich, was eine Vielzahl von anarchistischen Strömungen und Konzepten lose miteinander verbindet. Zweifel nimmt eine Einschränkung vor. Die Redaktion bezieht sich auf den kollektivistischen und den kommunistischen Anarchismus sowie auf den Anarchosyndikalismus. Anders gesagt, auf jenen Anarchismus, der Teil einer sozialistischen Arbeiterbewegung gewesen ist und der eine soziale Revolution anstrebte.
Innerhalb der sozialistischen Arbeiterbewegung kann man das wahrscheinlich auf ein paar Punkte runterbrechen, was den Anarchismus von anderen Richtungen abgrenzt. Also das erste und wahrscheinlich auch wichtigste ist die Ablehnung der politischen Partei und damit auch die Ablehnung des Staates. Also die Betrachtungsweise vom Staat ist, dass er ausschließlich ein Herrschaftsinstrument ist, das man auch nicht für andere Zwecke nutzen kann. Die Frage, was genau versteht man dann weiter unter Staat und gibt es eine gute Staatskritik, ist nochmal eine andere. Und auch irgendwie mit so Naturhaftigkeiten und wenn man sich Kropotkin anguckt, hat man auch immer das Gefühl, irgendwie der Staat ist irgendwie so aus dem Nichts über die Menschen hereingebrochen und hat sie irgendwie versklavt. Das ist jetzt auch manchmal vielleicht ein bisschen eine schräge Ansicht. Aber grundsätzlich wäre die Staatsablehnung, die Staatsfeindlichkeit, die Ablehnung der politischen Parteien, die Ablehnung von der Partizipation an einem parlamentarischen System wahrscheinlich das Wichtigste, was man dazu benennen kann. Dann auch die Ablehnung von politischen Reformen, beziehungsweise die Ablehnung von Reformismus. Also es gibt viele Anarchistinnen und Anarchisten, die immer wieder auch Reformen begrüßt haben, wenn es denn die Kampfbedingungen verbessert hat, die sich aber auch nicht aktiv dafür eingesetzt haben, weil die gesagt haben, der Einsatz für eine politische Reform, das bindet Kräfte, das bindet Zeit und da geht es am Ende um was anderes, nämlich um eine Stabilisierung des Systems. Wir nehmen das zwar gerne mit, wenn es kommt, und wehren uns ja auch nicht dagegen, wenn es unsere Bedingungen verbessert. Aber das kann überhaupt nicht das Ziel sein und Mittel zum Zweck ist es eigentlich auch nicht, weil man sich dadurch schon wieder in diese parlamentarischen Mühlen hineinbegibt.
Eine weitere Bestimmung des Anarchismus haben wir bereits zu Beginn dieser Radiosendung gehört. Der Anarchismus war eine Bewegung zur Befreiung des Individuums. Auch der Fokus auf die individuelle Freiheit hebt den Anarchismus innerhalb der historischen Arbeiterbewegung hervor.
Ich würde sagen, Anarchismus als Befragung des Individuums oder als Bewegung zur Befragung des Individuums, das bringt das Ganze eigentlich ziemlich gut auf den Punkt. Also, weil es geht um die Befragung der Menschen und nicht um die Befragung der Klasse. Also, das ist auch ziemlich explizit so, am Ende auch bei denjenigen Anarchistinnen und Anarchisten, die sich klassenbewusst nennen oder anarchistische Kommunisten oder wie auch immer. Aber es versteht sich selber als Menschheitsbewegung, nicht als Klassenbewegung. Und das ist ein großer Unterschied zu anderen Teilen der Arbeiterbewegung. Und das ist halt auch dadurch kein Zufall, dass es dann den sogenannten Individualanarchismus gibt. Also, ne, wo dann Stirner mit eingemeindet wird. Oder dass es so eine Skepsis vor Massen gibt. Also Malatesta zum Beispiel, ne, ein italienischer anarchistischer Kommunist, einer der bedeutendsten Theoretiker des frühen 20. Jahrhunderts im Anarchismus, der hat die Arbeiterklasse am Ende auch nur als Mittel gesehen, die ihm halt gerade am günstigsten erschien, um die Menschheit zu befreien. Also da hat man dann ein sehr instrumentelles Verhältnis zur Klasse und auch nur dann mittels dadurch auch ein instrumentelles Verhältnis zu Gewerkschaften. So, und es expliziert sich dann auch nochmal bei Leuten wie Max Nettlau, auch anarchistischer Kommunist und sowas wie der Historiker des Anarchismus, der dann auch von einem Menschheitssozialismus statt von einem Klassensozialismus gesprochen hat, um das ganz klar voneinander abzugrenzen. Also das würde ich sagen, kann man das als Grundmotiv nehmen, dass es nicht um die Befreiung der Klasse geht, sondern immer um die Befreiung der Menschen und der Menschheit, beziehungsweise dadurch vermittelt am Ende dann um den Einzelnen. Was auch bedeutet, dass der Anarchismus keine Organisationsstruktur hervorbringt, die klassenspezifisch wäre. Am Ende kann da jeder mitmachen. Und das hat sich auch nochmal ein bisschen, also im Laufe der Jahre ein bisschen radikalisiert, weil dann auch viele Leute im Prinzip enttäuscht gewesen sind, dass die Revolution ausgeblieben ist, dass die Arbeiter oder die Klasse gar nicht so gehandelt haben, wie man sich das vielleicht gedacht oder gewünscht hätte. Zum Beispiel bei Gustav Landauer, auch ein sehr bedeutender anarchistischer Sozialist, der dann, ich meine, in der Münchner Räterepublik verstorben ist, beziehungsweise ermordet wurde. Der hat irgendwann die Hoffnung in die Gewerkschaften und die Klasse verloren und dann angefangen, die unmittelbare Befreiung von den wenigen zu propagieren, also in so Kommuneprojekten, wo man dann das gute Leben jetzt heute schon für sich verwirklichen könnte. Und mehr wäre im Prinzip auch gar nicht so richtig realistisch. So, das findet man dann auch, also auch noch viel früher findet man die Ansätze, aus denen das kommt, am Ende halt auch schon wieder, auch bei Bakunin zum Beispiel, wobei man sagen muss, dass der auch noch einen richtigen Begriff von Gesellschaft hatte. So, wenn man das jetzt positiv wenden möchte, dann könnte man sagen, der Anarchismus ist eine Bewegung, die das Individuum vor der Aufhebung in einem Kollektiv oder in einem Zwangskollektiv schützen will. Oder es erstmal aus dem Zwangskollektiv dieser Gesellschaft, in der es jetzt gefangen ist, befreien möchte. So, und im Großen und Ganzen existiert aber auch schon die Anerkennung davon, dass sich Individualität auch erst wirklich entfalten kann, wenn sie sich in Verbindung mit dem Kollektiv auch herstellt. Wo dann Individualität nicht diktiert wird, nicht eingeschränkt wird oder nicht durch kulturindustrielle Normen schemenhaft vorgegeben wird. Also, da muss man auch sagen, auch wenn ich jetzt gesagt habe, dass der Anarchismus im Großen und Ganzen keine Klassenbewegung ist, dann heißt das nicht, dass der Großteil des Anarchismus nicht trotzdem auch immer sozialistisch gewesen wäre. Also die allermeisten Anarchistinnen und Anarchisten sind immer auch Sozialisten gewesen, haben eine sozialistische Wirtschaftsweise gewollt, also die Vorstellungen, was das sein soll, sind auch nochmal sehr unterschiedlich, aber als Schlagwort kann man das schon so nehmen. Und haben schon auch die komplette Umwälzung der herrschenden Verhältnisse gewollt.
Anarchismus als Bewegung zur Befreiung des Individuums einerseits, Anarchismus als Bewegung zur Befreiung der Menschheit andererseits. Zweifel geht davon aus, als diese Bewegung ist der Anarchismus gescheitert. Es gilt, Rechenschaft abzulegen über die Gründe dieses Scheiterns.
Das hat, denke ich, viele Gründe. Also beginnend erstmal bei der inneren Widersprüchlichkeit. So, weil es nie ein im Sinne von einem Programm etwas Festgelegtes gegeben hat. Also ne, es gibt vage Punkte, über die man so sich quasi schlagwortmäßig einigen kann. Also ne, die Ablehnung des Staates, aber daraus folgt ja nicht automatisch schon irgendwas. Das hat zur Folge, dass Anarchismus sich immer mehr und mehr ausdifferenziert hat in verschiedene Strömungen und Unterströmungen, die sich zum Teil deutlich widersprechen, zum Teil auch bekämpft haben. Das heißt, man hat innerhalb dieser Bewegung eine riesige Widersprüchlichkeit erzeugt, woraus eigentlich nichts entstehen konnte. Die musste zwangsläufig implodieren oder beziehungsweise sie implodiert immer wieder und wieder und wieder. Es gibt so Versuche, diese entgegenstehenden Positionen miteinander zu vereinen. Das nennt sich dann synthetischer Anarchismus. Dass sich das dann alles in einer Organisation sammeln kann und die verschiedenen Ansätze würden sich halt befruchten gegenseitig und weiterbringen. Aber wenn du halt im Prinzip mit den anderen Leuten nichts gemeinsam hast, dann bringt dich das nicht weiter, dann befruchtet sich das nicht gegenseitig, dann lähmt es sich. Und ein anderer Grund, und das geht halt auch aus diesen teils krassen Individualismus hervor, ist, dass der Anarchismus im Wesentlichen clandestine Organisationsstrukturen geschaffen hat. Also Geheimbünde oder vor allem kleine Propagandagrüppchen, die auch gar keinen Anspruch da hatten, eine Massenbewegung zu werden oder einen Massenansatz irgendwie, den man hätte verfolgen können und das halt auch gar nicht wollten. So, man hätte sich da häufig selber trotz aller Ablehnung von marxistisch-leninistisch-Avantgarde-Vorstellungen schon auch als Elite betrachtet, vor allem auch im kommunistischen Anarchismus. Das hat man immer abgelehnt, sich so zu bezeichnen, aber am Ende sind es auch elitäre Vorstellungen. Also du hast halt diese Klasse und du gehst dahin und erzählst denen, wo es lang geht. Dann will man die nicht führen, lenken, leiten, aber halt nur halt nicht so aktiv, indirekt schon. Naja, und aus dem individualistischen Fokus, den es halt im Anarchismus gibt, also erzeugt sich dann halt auch so eine Form der Organisationsfeindlichkeit, die halt gegen Massenorganisationen gerichtet ist, die halt dann in den Kleingruppen mündet, in den clandestinen Organisationsstrukturen. Vielleicht, um das vielleicht noch ein bisschen schöner auf den Punkt zu bringen, es gibt da ein schönes Zitat von Rudolf Rocker und ich glaube, das erzählt oder erklärt schon, wie dieses Scheitern eigentlich passiert ist. Wenn er dann beschreibt, dass der Anarchismus aus der sozialistischen Arbeiterbewegung heraus entstanden ist und sich dann in verschiedene und organisationsfeindliche und individualistische Richtungen entwickelt hat.
Wir wiederholen noch einmal, dass alle diese neuen Ideen und Bestrebungen, die in jener Periode von allen Seiten auf die junge Bewegung einstürmten, dieser im großen Ganzen nur förderlich hätten sein können, vorausgesetzt, dass sie die nötige Zeit gehabt hätte, sich geistig zu festigen und sich eine bestimmte Grundlage für ihre Tätigkeit zu schaffen. Da dies aber leider nicht der Fall war, so wirkten alle die neuen Einflüsse wie Sprengpulver auf die junge Bewegung und zerklüfteten sie innerlich immer mehr.
Also das ist, glaube ich, eine ganz gute Zusammenfassung von dem, was da passiert ist. Du hast halt eine herrschaftsfeindliche und staatsfeindliche Bewegung gehabt aus der sozialistischen Arbeiterbewegung heraus, die halt allen möglichen Einflüssen ausgesetzt wurde, wo dann Nietzsche, Stirner und weiß ich nicht was alles rezipiert wurde und es dann halt sehr, sehr unterschiedliche Entwicklungen genommen hat, man sich aber immer noch unter einem Label gesammelt hat, wo am Ende aber nicht mehr so wahnsinnig viele Gemeinsamkeiten waren. Also man kann das schön, glaube ich, auch beispielhaft dann in der Geschichte der synthetischen Organisationen betrachten. Also zum Beispiel in Deutschland reicht das dann davon, dass Anfang des 20. Jahrhunderts die Anarchistische Föderation Deutschlands gegründet wurde, wo man dann nach dem Kongress in Mannheim, ich glaube 1903 oder 1907, bin ich mir gerade unsicher, sehr lange darüber diskutiert hat, ob man überhaupt Beschlüsse fassen könnte. Weil die könnten ja auch die Autonomie des Individuums beschränken. Die ist dann entsprechend irgendwann eingegangen, daraus hervorgegangen ist dann die Föderation Kommunistischer Anarchisten Deutschlands. Und heutzutage gibt es ja auch immer noch die Reste der Föderation deutschsprachiger AnarchistInnen, die ja auch nur noch so ein Schattendasein ihrer selbst ist, weil sie am Ende auch an ihren inneren Widersprüchen zerbrochen ist.
Thank you. internationale Bruderschaft, die revolutionäre Allianz, der Generalrat der Föderation, das Zentralkomitee für das öffentliche Wohl und so weiter und so weiter. Ach, Sie werden ja schon ganz bleich, wenn Sie nur den Namen hören. Aber ich würde Ihnen raten, diese Sache nicht allzu ernst zu nehmen. Die Geheimpolizisten aller Länder waren natürlich begeistert von diesem weit verzweigten Verschwörernetz, wie sie es nannten. Sie fühlten sich ungeheuer wichtig. Es gab Orden, Dienstreisen, Beförderungen etc. etc. In Wirklichkeit waren diese ganzen Organisationen nicht das Papier ihrer Statuten und Broschüren wert. Ein paar Sitzungen im Hinterzimmer irgendwelcher Kneipen, ein bisschen Spielerei mit Deckadressen, geheimen Code, Dosen und Worten. Der Rest waren Streitereien in verqualmten Migrantenwohnungen. Sie können diesen ganzen Zirkus getrost vergessen. Ich habe Bakunins Ideen immer für sehr bedeutend gehalten, aber seine Praxis bestand aus kindischer Geheimnistuerei.
Der Anarchismus ist eine gescheiterte Bewegung, die auf die Befreiung des Individuums zielte. Ausgangspunkt für Zweifel ist eine Auseinandersetzung mit diesem Scheitern. Dabei ist es wichtig, eine Zäsur festzuhalten. Die These lautet, seit 1945 hat es keine wesentliche Weiterentwicklung anarchistischer Theorie gegeben.
Die anarchistische Bewegung, ganz egal, welche Richtung man sich da anguckt, ist faktisch am Ende gewesen. Die Anarchisten sind ermordet worden, sind im Exil gewesen, im Untergrund gewesen. Die Bewegungen und die Organisationen sind alle am Ende gewesen. Die Leute haben sich teilweise enttäuscht abgewandt, sind teilweise Sozialdemokraten geworden oder haben so eine eher liberale Entwicklung angenommen. Auch in Deutschland, die FAUD zum Beispiel, die anarcho-syndikalistische Gewerkschaft, die Mitglieder, die es noch gab, die noch gelebt haben, die haben es in der Mehrheit abgelehnt, die Organisation wiederzubeleben und gesagt, naja, die Bedingungen wären jetzt so anders, es würde gar keinen Sinn mehr machen. Und man hat dann noch sowas wie die Föderation Freiheitlicher Sozialisten ein paar Jahre betrieben, bis das dann auch einfach gar keinen Sinn mehr gemacht hat. Sogar Rudolf Rocker, also quasi der Theoretiker des Anarcho-Syndikalismus, hat eher eine liberale Entwicklung dann vollzogen und auch mit gelben Gewerkschaften zusammenarbeiten wollen, mit Parteien und Parlamenten paktieren wollen. Also das sind schon auch in der Theorie bei den Leuten große Brüche vollzogen worden. Das heißt, auch die, die es noch gegeben hat, die haben nicht mehr theoretisch weitergearbeitet, also nicht mehr in der Tradition, aus der sie gekommen sind. Das heißt, diese ganze Bewegung ist damit faktisch tot gewesen und halt auch in Vergessenheit geraten, weil es ja auch niemanden mehr gegeben hat, die oder der das hätte wirklich fortführen wollen.
Eine Gegenthese könnte lauten, es hat ein Wiederanknüpfen an anarchistische Theorie und Bewegung gegeben. Um das Jahr 1968 herum wurde die Geschichte des Anarchismus wiederentdeckt, wurden anarchistische Klassiker wieder aufgelegt, anarchistische Ideen weiterentwickelt. Insbesondere geschieht dies in den USA, wo seitdem auch vom Neo-Anarchismus die Rede ist.
Da hat dann der Anarchismus wieder eine größere Bedeutung gewonnen. Aber, und das wäre mein Kritikpunkt daran, da hat man eigentlich gar nicht den Anarchismus wiederentdeckt, sondern da hat man Versatzstücke aus der individualanarchistischen Tradition wiederentdeckt. Also vor allem die Idee, dass es Möglichkeiten geben müsste, jetzt schon quasi durch dein widerständiges Leben und Handeln und Denken die individuelle Freiheit zu verwirklichen. So, was halt im Prinzip Anarchismus als Lebensform ist. Ich glaube, das ergibt auch in einem größeren Kontext Sinn, wenn man versucht, das irgendwie mal weltgeschichtlich einzusortieren, weil das ja vor allem auch Sachen sind, die sich in den USA vollzogen haben am Anfang. Und da ist nach McCarthy auch Sozialismus natürlich eher vielleicht auch was gewesen, womit man sich gar nicht so doll in Verbindung bringen wollte. Und die 68er haben dann halt eben das für sich entdeckt. Also diese individualistischen Tendenzen. Und das ist dann wiederum auch sehr anschlussfähig gewesen in der weiteren Entwicklung für postmoderne Theorien, wo dann ja auch sehr viel auf das Individuum verlagert wird und man den Blick auf Gesellschaft vielleicht ein Stück weit auch verliert. Und in Deutschland ist das ja im Prinzip auch mehr so vermittelt durch eine US-amerikanische Sicht und Bewegung dann angekommen, entsprechend rezipiert worden Und vielleicht nochmal ganz konkret, so, warum ist das nicht Anarchismus in dem Sinne? Nicht nur, weil es sich ausschließlich irgendwie auf eine individualistische Tradition bezieht, sondern weil es halt im Prinzip die ganze Ausgangslage ignoriert, sondern es nimmt halt einfach einen Punkt aus der Entwicklung heraus und gar nicht die Grundlagen, aus denen das hervorgeht. Das heißt, es ist im Prinzip meiner Meinung nach eigentlich gar kein Anarchismus. Und das gibt es ja auch quasi als Zugeständnis im angelsächsischen Raum, auch in der Sprache, dass es kein Anarchismus ist, indem es die Unterscheidung zwischen Big A und Small A Anarchism gibt. Und Small A Anarchism bezeichnet ganz klar, dass es eigentlich nur um Handlungsweisen geht, um praktische Formen. Und Big A Anarchism ist dann das, wo es um eine Theorietradition geht. Also im Verhältnis zum Small A Anarchism hat der aber auch im angelsächsischen Raum wenig Bedeutung.
Der Anarchismus ist von einer sozialen Bewegung zu einem Lebensstil, einer Lebensweise geworden. Als Teil der sogenannten neuen sozialen Bewegungen und diverser Subkulturen wird er in theoretischer und organisatorischer Hinsicht unverbindlich. Diese Kritik wird hier von einem weiteren Redaktionsmitglied von Zweifel zusammengefasst.
Genau, das ist unser Eindruck, dass man sich irgendwie während des Staatssozialismus, der UdSSR und dann irgendwie aber auch erst recht nach dem verlorenen Systemwettbewerb mit dem Aufwerfen von so Systemfragen lieber zurückgehalten hat. Gesellschaftstheoretisch waren ja so nach dem Zweiten Weltkrieg für die Linke zwei Fragen zentral. Das eine ist gewesen oder ist im Prinzip auch noch nicht abschließend beantwortet, soweit ich weiß. Warum ist die Revolution ausgeblieben? Und das andere auch definitiv nicht abschließend beantwortet, wie konnte die Shoah geschehen und was ist zu tun, um zu verhindern, dass sowas nochmal geschehen kann. Und das hatte aber so ein bisschen auch mit sich geführt, dass man sich statt mit ökonomischen Verhältnissen dann mit so Begriffen und Konzepten wie Strukturen und Dispositiven und gesellschaftlichem Unbewussten und so weiter beschäftigt hat, was Einflüsse und Ansätze sind, die sich so diesem direkten individuellen Zugriff eben auch entziehen. Und politisch zog man daraus an vielen Stellen die Konsequenz, mehr Bewegung sein zu müssen, diese punktuelle und letztlich reformistische Beschäftigung mit bestimmten Aspekten gesellschaftlicher Unterdrückungsverhältnisse versprach mehr Erfolg als ihr revolutionärer Umbau. Es entstanden die Studentenbewegung, die Frauenbewegung, die Schwulenbewegung und so weiter, alle natürlich berechtigte Interessen vertreten. Aber die Frage explizit nach der Ausbeutung durch den Kapitalismus kam eigentlich am ehesten noch so in der Dritte Weltbewegung explizit vor. Und vielleicht auch unter dem Eindruck kurzzeitig erhöhter sozialer Mobilität und steigendem Wohlstand verlor man so ein bisschen die Frage nach einer anderen Organisation von Arbeit aus dem Blick. Und in diesem Klima wurde der Anarchismus zu so einer unter vielen Strömungen, wobei eben diejenigen, die sich selbst als Anarchistin verstanden, vor allem auch aktiv waren in einer oder mehreren der anderen Bewegungen und irgendwie dabei halt Anarchistinnen waren. Was dazu geführt hat, dass der Anarchismus sich sehr so eingerichtet hat in Subkulturen und als so widerständige Lebensform. Und in dieser Verfassung war er dann eben ganz attraktiv für so den Poststrukturalismus, weil einerseits natürlich weiterhin, wenn man irgendwo so einen Circle A sieht, ist immer sofort so eine Assoziation mit einer gewissen Radikalität, die ja gerade so das poststrukturalistische Denken auch so gerne verbal vor sich herträgt. Und gleichzeitig ist der Anarchismus eben immer sehr bereit gewesen, das ist ja auch besonders sympathisch, besonders charmant an ihm, aber so diese Bereitschaft, so Fragen aufzunehmen, um sich irgendwie von so Herrschaftsstrukturen irgendwie in der Mehrheitsgesellschaft abzugrenzen. Das heißt, man konnte auch immer ganz gut Themen da noch unterbringen, ne? Und gleichzeitig aber auch ohne so wahnsinnig viel diesen störenden Theorieapparat samt seiner Prediger wie der Marxismus. Und das hat dann den Anarchismus zwar wieder stärker ins Bewusstsein vieler Linker gerückt, aber so diesem Selbstbewusstsein als eigenständige Theorie und Praxis nicht unbedingt auf die Sprünge geholfen.
Seine Umgebung, was waren das für Leute?
Es wimmelte von Besuchern. Alle waren ihm willkommen. Die Jungen und die Alten, die Klugen und die Blödianen, die Gelehrten und die Ignoranten. Aus allen Ländern und aus allen Berufen. Wenn sie ihn nur zuhörten, wie er seine revolutionäre Lehre über sie ausgoss. Er hat die Leute förmlich hypnotisiert. Das war das reinste Pfingstwunder, kann ich Ihnen sagen.
Der Anarchismus ist eine gescheiterte Bewegung, die auf die Befreiung des Individuums zielte. Was von ihm bleibt, ist seine Weiterentwicklung im Anarchosyndikalismus. Das ist das Statement, das Frederik Fuß von der Redaktion Zweifel am Anfang dieser Sendung gebracht hat. Zugespitzt ließ er sich sagen, der Anarchismus ist tot, es lebe der Anarchosyndikalismus.
Ja, den Anarchosyndikalismus, der kam jetzt auch explizit nicht vorher die ganze Zeit, also außer einmal kurz am Rande mit der FOD und Rudolf Rocker. Weil wir würden das tatsächlich als schon als was deutlich anderes und eigenständiges betrachten. Also aus unserer Perspektive ist der Anarcho-Syndikalismus keine Strömung des Anarchismus, sondern halt eine Weiterentwicklung. So, und was unterscheidet das? Was macht das für einen Unterschied zum Anarchismus? Also zum reinen Anarchismus, egal welcher Couleur. Also das Erste und wahrscheinlich auch das Wichtigste ist, der Anarcho-Syndikalismus hat keinen elitären Charakter, auch nicht versteckt wie der anarchistische Kommunismus, und es ist eine Klassenbewegung. Also es geht nicht um den Menschheitssozialismus, um da diese Formulierung von Nettlau aufzugreifen, sondern es geht darum, dass die arbeitende Klasse sich selbst befreit, dass das im Weiteren mit der Aufhebung der Klassenverhältnisse an und für sich auch die Befreiung der ganzen Menschheit bedeuten würde. Ja, aber es macht halt einen Unterschied, ob du sagst, so wir wollen die Menschheit befreien und deswegen dürfen alle bei uns mitmachen, völlig unabhängig, wie ihre ökonomische Position in diesem System ist und ob sie Unterdrücker oder Unterdrückte sind, sie müssen nur irgendwie das Richtige denken. Oder ob du sagst, wir sind eine Arbeiterbewegung und wir wollen, dass die Klasse sich selbst befreit. Ich würde sagen, das ist der ganz prägnante Unterschied zwischen dem Anarcho-Syndikalismus und sämtlichen Richtungen des Anarchismus. Daraus folgt dann halt auch, dass er nicht clandestin ist und auch als einziges dann einen Ansatz zur Massenorganisation aus der Klasse selbst heraus propagiert, wo dann halt, ne, wie gesagt, die Arbeiter sich selbst befreien sollen und nicht die Anarchisten die Arbeiter befreien oder die Anarchisten die Richtung vorgeben, wie sich die Arbeiter befreien müssten. So, und das nächste Wichtige wäre wahrscheinlich, dass sich der Anarcho-Syndikalismus über die Grenzen vom richtigen Leben im Falschen ziemlich bewusst gewesen ist oder auch immer noch ist. So im Gegensatz zum Individualanarchismus, wo ne, dann irgendwie die Befreiung im Hier und Jetzt irgendwie sich vollziehen kann, ob das, weiß ich nicht, durch widerständige Akte oder durch widerständiges Leben oder durch die Kommune oder sonst wie sein soll. So im Anarcho-Syndikalismus ist klar, dass das nicht funktioniert, dass es einen gesellschaftlichen Gesamtzusammenhang gibt, aus dem du nicht ausbrechen kannst, aus dem du nicht aussteigen kannst und auch nicht in Kollektivbetrieben. So, es gibt keine Glorifizierung von Kollektivbetrieben. Die hat es auch noch nie gegeben, sogar eher das Gegenteil. Dem ist ziemlich kritisch gegenübergestanden worden. So, weil man halt gesagt hat, naja, wenn die Arbeiter jetzt selber Betriebe verwalten im Kapitalismus, dann nötigt ihnen das ja ein kleinbürgerliches Bewusstsein auf. Dann müssen sie sich ja selber wie Kapitalisten verhalten. So, das ist ja schön, dass sie dann irgendwie alle einheitliche Löhne haben und vielleicht bessere Arbeitsbedingungen. Aber was macht das denn mit ihnen? Und sind sie dann überhaupt noch in der Lage, sich selbst zu befreien? Also, ne, es hat da nie irgendwie eine klare Verneinung davon gegeben, dass das etwas wäre, was man gar nicht machen sollte. Aber schon eine kritische Distanz zu und auch entsprechende Vorsicht und dass man das nicht als den Weg zum Ziel betrachten würde. Und was der nächste wirklich wichtige Punkt ist, dass es im Gegensatz zum Anarchismus eine wirklich konkrete Vorstellung gibt, wie eigentlich gesellschaftliche Reorganisation auf föderalen und kollektiven Strukturen aussehen soll. Also es gibt von Anarchisten von A bis Z gibt es auch natürlich immer wieder Formulierungen dazu, wie dann irgendwelche Bünden und Gemeinde und sonst was sich zusammenschließen, aber das sind halt in der Regel kurze Abhandlungen und keine besonders gut ausgearbeiteten Pläne. So, die gibt's im Anarcho-Syndikalismus, aber das geht halt auf diese Doppelstruktur der Arbeiterbörsen und der Syndikate zurück, wo dann auf der einen Ebene die Produktion übernommen werden soll, auf der anderen Seite gesellschaftliche Verwaltung, Reproduktion und Verteilung. Und das gibt es sehr deutlich ausgearbeitet, vor allem von Franz Barwig in verschiedenen Schriften wie die Arbeiterbörsen des Syndikalismus oder der kommunistische Aufbau des Syndikalismus oder auch von der Studienkommission der Berliner Arbeiterbörsen. Da gibt es einiges zu. Aus Spanien gibt es auch noch ganz, ganz viel dazu. Und Spanien wäre auch das, wo man sich dann nochmal praktische Beispiele dafür angucken kann. Natürlich am Ende auch alles gescheitert aus vielen Gründen, aber nichtsdestotrotz interessant, um es sich anzusehen. Genau. Und naja, der Anarcho-Syndikalismus versucht dann halt im Prinzip, sobald er die Mittel und Möglichkeiten dazu hat, die Menschen auf genau diesen Übergang bzw. die Übernahme von Verantwortung in der Selbstorganisation vorzubereiten. Also die Syndikaten, die Arbeiterbörse, die funktionieren im Prinzip dann als Schulen des Sozialismus. Und vielleicht, um das auch noch einmal dazu zu sagen, weil, ne, wenn dann auch das Wort Gewerkschaft fällt oder Syndikate, so im Anarcho-Syndikalismus stehen sich dann politische Organisationen und wirtschaftliche Kampforganisationen nicht gegenüber. Die werden auch nicht künstlich durch zwei verschiedene Organisationen getrennt, sondern das bildet halt eine Einheit da drin.
Der Anarcho-Syndikalismus strebt eine Organisierung der Klasse in Syndikaten an. Die Syndikate haben eine dreifache Funktion. Sie sind Kampforgane zur unmittelbaren Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen im Kapitalismus. Sie sollen gleichzeitig die Überwindung des Kapitalismus vorbereiten und in einer revolutionären Situation Organe des Übergangs sein. Zuletzt sollen sie in einer befreiten Gesellschaft die Produktion organisieren, durch die Selbstverwaltung der Produzentinnen selbst. Ein wichtiges Motiv des Anarcho-Syndikalismus ist, das Ziel muss im Mittel selbst anwesend sein. Gleichzeitig gibt es im Anarcho-Syndikalismus eine doppelte Struktur. Syndikate auf der einen, Arbeiterbörsen auf der anderen Seite. Während die Syndikate sich mit allen Fragen der Produktion befassen, sind die Arbeiterbörsen für Fragen des Konsums, der Verteilung, der übergreifenden gesellschaftlichen Verständigung und der sozialistischen Erziehung zuständig. Was vom Anarchismus bleibt, ist seine Weiterentwicklung im Anarchosyndikalismus. Im Anarchosyndikalismus wird der Widerspruch von Individuum und Kollektiv zwischen Einzelnem und Gattungswesen aufgehoben. Der Anarchosyndikalismus stellt eine Vision dar, in der Individuum und Gesellschaft ohne Herrschaft vermittelt werden können.
Also der Anarchosyndikalismus kommt ja auch, ne, trotz aller Kritik, er kommt aus dem Anarchismus. Nicht nur, aber er kommt halt auch aus dem Anarchismus und er knüpft halt in dem Verhältnis von Individuum und Kollektiv auch an dieses Verständnis an. Was ihn dann nochmal davon abhebt, ne, ist halt der Bezug zur Klasse. Ne, der sieht dann in der Klasse nicht irgendwie den bloßen wirtschaftlichen Motor, wie dann die Kapitalisten, oder auch nicht nur den Motor der Revolution, wie andere Sozialisten. Und da geht es dann wieder um den Bezug zum Individuum, ne, sondern er versucht halt den ganzen Menschen zu betrachten. So, und allen Unzulänglichkeiten, die dann durch die kapitalistische Produktionsweise und gebrochene Zwischenmenschlichkeit hervorgerufen wird. Also, ne, auch Auswirkungen von einer auf Unterwürfigkeit gerichteten Erziehung, faschistische Tendenzen, kaputte Sexualität. Und was er dann aber macht, ist halt die individualistischen Einwände gegen jede Form von Kollektivität des Anarchismus zu verwerfen. Und vielleicht kann man das ein bisschen schematisch mit Rudolf Rocker nochmal ausdrücken. Im Prinzip ist die Vorstellung entgegen der bürgerlichen Vorstellung, dass die Menschen nicht die Gesellschaft hervorgebracht haben, sondern die Gesellschaft den Menschen hervorgebracht hat. So, also wir sind alle durchzogen von den Einflüssen der Mitmenschen, wir existieren nicht isoliert, keiner unserer Gedanken oder kreativen Regungen ist irgendwie unabhängig davon zustande gekommen. Daraus ergibt sich dann auch, vielleicht um das noch dazu zu sagen, dass Organisation im Prinzip das Naheliegendste ist, was zur Veränderung der Gesellschaft irgendwie in Frage kommt. Ja? Also weil es in Anführungszeichen etwas Natürliches ist. Ja? Also wenn du nicht isoliert existieren kannst, dann ist die Organisation dir das Nächste. Also zur Veränderung dieser Gesellschaft und nicht individuelle Taten. Vielleicht nochmal runtergebrochen. Also im Anarcho-Syndikalismus wird das Individuum selbstverständlich nicht verneint. Also seine Absolutheit wird es aber. Und solche Gedanken werden dann halt auch als Ausdruck von gesellschaftlicher Entfremdung und Atomisierung zurückgewiesen. Und es geht im Anarcho-Syndikalismus letztlich dann darum, einen Zustand herzustellen, in dem das Kollektiv nicht nur irgendwie das Individuum hervorbringt, sondern es fördert und jeden Menschen permanent neue Möglichkeiten eröffnet. Und vielleicht würde ich da nochmal ganz kurz vom Anarcho-Syndikalismus weggehen, weil man das schön mit einem anderen starken Einfluss bei uns in der Redaktion ausdrücken kann, nämlich mit der jugoslawischen Praxisgruppe. Mit denen könnte man sagen, es geht darum, einen kollektiven Zustand zu schaffen, der dem Menschen immer wieder aufs Neue dazu verhilft, jener Mensch zu werden, der er heute noch nicht ist.
Der Anarcho-Syndikalismus konfrontiert das anarchistische Freiheitsstreben mit seinen objektiven Bedingungen. Es geht um die Selbstorganisierung und Selbsterziehung der Klasse. Es geht um die Organisierung und Verteilung der notwendigen Arbeit. Es geht um die selbstverwaltete Regelung von Produktion und Distribution. Bei all dieser Betonung objektiver Notwendigkeit verteidigt der Anarcho-Syndikalismus dennoch das Individuum. Es geht immer auch um die Organisierung gegen die Ökonomie. Rudolf Rocker sagt, letztlich ist der Sozialismus eine Frage der Kultur.
Rocker, also mit dem Ausspruch, dass der Sozialismus letzten Endes eine Frage der Kultur ist und was das für den Anarcho-Syndikalismus bedeutet. Ne? Das heißt erstmal auch ganz wesentlich, dass es in einem weiten Begriff von Kultur, der halt jetzt nicht irgendwie ne, nur Musik oder sowas meint, ja, oder das, was irgendwie in einem klassisch-bürgerlichen Sinne unter Kultur fallen würde, sondern halt deutlich mehr halt auch, wie ist das Miteinander organisiert? Also ne, eine Form von zwischenmenschlicher Kultur, Beziehungsformen, zwischenmenschliche Beziehungsformen, wie sind die, wie gehen wir miteinander um, was für Strukturen geben wir uns? So, und das ist ganz wesentlich, dass halt versucht wird, in der Schale der alten Gesellschaft bereits die neue in den Strukturen aufzubauen. Also das heißt, dass halt die Arbeiterbörsen, die Syndikate halt genau als diese Schulen des Sozialismus funktionieren, wo dann auch sozialistische Erziehung passiert und Menschen darauf vorbereitet werden.
Wie sich Menschen organisieren, leitet sich nicht einfach aus ökonomischen Notwendigkeiten ab. Es ist auch eine Frage der Form, verlangt nach einer bewussten Entscheidung und ist Ergebnis von Aushandlungen. Es geht um die Frage, wie wir als gesellschaftliche Wesen leben wollen.
Also man kann das natürlich auch nochmal weiterführen. Ne? Also es geht auch um kulturelle Fragen in so einem bürgerlichen Sinne. Also das ist da gar nicht ausgeklammert, ne? Nur weil ich es jetzt erstmal auf diese deutlich breitere und weitere Ebene bezogen habe. Aber es geht schon auch darum, eine Form von antibürgerlicher, proletarischer Lebenswelt auch gestalten zu können, aktiv gestalten zu können. So, weil das macht ja dann auch wieder was mit dir, wenn du halt als Gestalter deiner Welt auftreten kannst, ja, und auch in den verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen. Und wenn du halt nicht dazu verdammt bist, im Prinzip blind kulturindustrielle Produkte zu konsumieren.
Zu mir kommen, das ist ja zum Lachen.
Moment.
Denn mit meinem Anarchismus, wissen Sie, ist es nicht besonders weit her. Ich bin ja nur ein ganz gewöhnlicher Bourgeois. Genau wie Sie, mein Lieber.
Aber Sie haben in der Pariser Kommune teilgenommen. Sie waren Mitglied der Internationale.
Das schon. Aber sagen Sie mir eines. Haben Sie sich nie gelangweilt? Sie sind doch auch Journalist. Immer in der Redaktion herumhocken. Das alles hing mir eben zum Hals heraus. Und als die Sache losging, da habe ich mitgemacht. Das hat mich amüsiert, verstehen Sie? Und als die Chose aus war, ab in die Schweiz.
Die jugoslawische Praxisgruppe wurde als ein Bezugspunkt für die Redaktion der Zeitschrift Zweifel genannt. Ein Redaktionsmitglied von Zweifel führt aus, welche Konzeption des Verhältnisses von Theorie und Praxis in diesem Zusammenhang entwickelt wurde.
Dass wir eben sowohl den Primat der Praxis ablehnen, der im Anarchismus gerne spätestens dann mit der Frage nach Nützlichkeit von Theorie, die so eingefordert wird, um ihr Legitimität zu verleihen, als auch Theorie um der Theorie willen. Genau, lehnen wollen wir eben nicht machen. Stattdessen wollen wir hinaus auf ein dialektisches Verhältnis, bei dem Theorie einerseits unbedingt von der Praxis und von konkreten Möglichkeiten ausgehen muss, aber eben nicht in so einem nur begleitenden oder beschreibenden Sinn, sondern schon in einem hinterfragenden Sinn, vielleicht so irgendwie als Korrektiv und aber andersrum auch genauso. Also einerseits, wenn meine Theorie bei der Anwendung immer wieder denselben Fehler hervorbringt, der sich dann eben in der Praxis zeigt, dann ist es ein relativ guter Hinweis darauf, dass ich da nochmal ran muss. Und wenn meine Praxis sich aber immer wieder verliert, dann ist es wahrscheinlich auch deswegen, dass sie sich nicht systematisieren lässt, dass sie sich nicht übertragen lässt auf andere Situationen und Umstände. Und dann muss ich eben da auch nochmal ran, am besten aus so einer systematisierenden Position heraus. Weil das ist ja, wenn man denn unbedingt Nützlichkeit von Theorie irgendwie haben will, das wäre ja der Nutzen. Ne? Also dadurch, dass ich mir die Sachen anschaue und weiß, okay, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit passiert, wenn ich X mache, dann das und das, weil es eben einen Zusammenhang gibt und der zeigt sich immer wieder. Und wenn ich den verstanden habe, kann ich sagen, okay, dann sollte ich auf jeden Fall das nicht machen, das mal ausprobieren, sowas. Also ne, dieses Ausprobieren ist immer wahnsinnig charmant, aber es stellt sich dann eben schon die Frage, warum muss man eigentlich zum 97. Mal dasselbe ausprobieren, wo man ganz gut schon jetzt 96 Mal gesehen hat, dass es nicht klappt. Wobei das natürlich eine Frage dessen ist, was der Maßstab ist. Das ist auch eine andere Unterhaltung. genau, aber dafür muss man eben offen an die Frage rangehen können, ohne die Vorgabe, was rauskommen darf. Ne? Es muss eben auch die Möglichkeit geben, dass rauskommen darf, okay, das hat nicht geklappt, weil das, das, das und das hängt damit zusammen. Wir müssen wirklich was anderes machen, auch wenn wir uns wahnsinnig wohlfühlen damit, dass wir irgendwie das Gefühl haben, okay, das ist doch eine coole Praxis, muss doch cool sein. Wenn es nicht klappt, muss man es irgendwann einsehen.
Die Praxisgruppe war eine undogmatische marxistische Gruppe in Jugoslawien. Sie kritisierte die Verkrustungen und Entfremdungserscheinungen im jugoslawischen Sozialismus, bezog sich positiv auf die in Ansätzen entwickelte Arbeiter-Selbstverwaltung, die sie forderte, auf alle gesellschaftlichen Bereiche auszudehnen. Sie war humanistisch und antistalinistisch ausgerichtet, gleichwohl war der Bezugspunkt auf die Analysen und Ideen von Marx zentral. Wirft man einen Blick in die bisher erschienenen Ausgaben der Zeitschrift Zweifel, entdeckt man, dass dies nicht der einzige Bezug auf marxistische Gesellschaftskritik ist. So geht es etwa um den Anti-Etatismus bei Marx. Immer wieder tauchen Bezüge auf Vertreter der kritischen Theorie auf.
Also grundsätzlich würde ich sagen, gilt für diese ganzen Betrachtungen, der Boden von unserer Kritik bildet sich aus der Theorietradition des Anarchosyndikalismus, des kommunistischen und des kollektivistischen Anarchismus. So, da gibt es aber Leerstellen. Ne? Also ganz prägnant ist das dann, wenn man schaut, dass es kein anarchistisches Pendant zur Kritik der politischen Ökonomie von Marx gibt. Ja? So, die braucht es aber auch tatsächlich einfach nicht, so, weil Marx hat das genau auf den Punkt gebracht und man muss das Rad nicht neu erfinden. Und das ist auch folgerichtig, dass dann zum Beispiel Bakunin, der trotz aller Differenzen mit Marx dazu angeraten hat, dass man mal das Kapital lesen sollte, wenn man denn wissen will, wie das alles funktioniert. Das Problem ist in der weiteren anarchistischen Theoriebildung, dass viele das nicht gemacht haben, dass man diesen Streit, den die beiden hatten, also Bakunin und Marx, im Prinzip immer weiter fortgesetzt hat, auch als diese Leute schon tot waren, und man ganz verbissen im Prinzip sich geweigert hat, sich mit Marx zu beschäftigen, was halt auch immer nur neue Leerstellen am Ende mit hervorgebracht hat, was halt auch daran liegt, dass man Marx und Marxismus immer gleichgesetzt hat. Ne? Also durch die Ablehnung von der kommunistischen Partei, der bolschewistischen Revolution und so weiter und so fort, hat man halt auch einfach Marx insgesamt abgelehnt. So, nichts hätte falscher sein können. Und so, wie gesagt, ne, daraus ergeben sich dann zwingend an verschiedenen Punkten Leerstellen. Und da würde ich sagen, wenn es um eine Aktualisierung von anarchistischer oder sagen wir vielleicht auch lieber anarcho-syndikalistischer Theorie geht, dann ist es notwendig, dass man diese theoretische Basis, also den Anarchosyndikalismus und ne, auch damit oder da weiter zurückgehend dann den kommunistischen und kollektivistischen Anarchismus, dass man diese Basis mit anderen und neuen Ansätzen in Berührung bringen muss, um zu gucken, wo sind diese Leerstellen, wo kann ich das sinnvoll weiterdenken. Wo passt es zusammen? Wo muss ich meine eigenen Ansichten vielleicht auch nochmal korrigieren? So, und der Marxismus, ja, ist halt einfach trotz aller Differenzen das, was uns da am nächsten steht, so, weil es da einfach am meisten sinnvolle und kontinuierliche Entwicklung und Diskussion gegeben hat. so ganz besonders für uns relevant, die kritische Theorie, also Frankfurter Schule, vor allem Horkheim, Adorno und die Praxisgruppe. Vielleicht noch zur Praxisgruppe, da hat sich einer der bekannteren Protagonisten, Gajo Petrovic, hat sich im Übrigen auch im späteren Verlauf, lange nachdem es diese Zeitschrift nicht mehr gab, auch selber zum Anarchismus bekannt. So viel dazu, weil er gesagt hat, im Prinzip wäre alles das, was er gemacht hätte, sein ganzes Leben lang eigentlich auch Anarchismus gewesen, schon immer.
Und seine anarchistische Agitation?
Was soll ich Ihnen sagen? Er war ziemlich resigniert. Das glauben Sie wohl nicht? Ich habe einen Brief von ihm, aus dem das deutlich hervorgeht. Lesen Sie.
Arme Menschheit, es ist klar, dass sie tief in der Scheiße steckt und dass sie aus der Kloake der Gegenwart nur herausfinden kann durch eine ungeheure soziale Umwälzung. Doch wer soll diese Revolution machen? Nie war die internationale Reaktion so stark, so wohlgerüstet gegen jede Volkserhebung. Sie hat aus der Repression eine neue Wissenschaft gemacht, in der die Polizisten und die Bürokraten aller Länder eifrig unterwiesen werden. Wer soll diese Festung überwinden und einnehmen? Die Massen? Aber die Massen sind desorganisiert. Sie bringen nicht einmal genug Leidenschaft auf zur Verteidigung ihrer eigenen Haut. Und das Einzige, was sie retten könnte, lehnen sie entschieden ab. Ja, die Stunde der Revolution ist vorbei. Nicht das schreckliche Unheil ist schuld, dessen Zeugen und die furchtbaren Niederlagen, deren mehr oder weniger schuldlose Opfer wir geworden sind. Nein, die Revolution ist am Ende, weil es, wie ich zu meiner Verzweiflung jeden Tag von Neuem feststellen muss, keine Spur von Hoffnung und Empörung mehr unter den Massen gibt. Und wo sie fehlen, da kann sich die Bewegung anstrengen, so viel sie will. Sie wird nichts ausrichten.
Der Anarchismus ist eine gescheiterte Bewegung, die auf die Befreiung des Individuums zielte. Was von ihm bleibt, ist seine Weiterentwicklung im Anarchosyndikalismus. Der Anarchosyndikalismus strebt eine Vermittlung von Individuum und Gesellschaft in einer herrschaftsfreien Selbstverwaltung der Produzentinnen an. Worauf es ankommen müsste, wäre, die Theorie und Praxis des Anarchosyndikalismus auf den Stand des 21. Jahrhunderts zu bringen. Dies hat sich die Zeitschrift Zweifel zur Aufgabe gesetzt. Nicht unbedingt ein bescheidenes Vorhaben. Und es stellt sich die Frage, was das heißt. Stand des 21. Jahrhunderts. Wir finden eine komplex vermittelte Weltgesellschaft vor, die von Krisen und Kriegen zerrüttet ist. In manchen Teilen der Welt zerfallen die Staaten, während sich Rackets bis an die Zähne bewaffnen. In anderen Teilen der Welt rüsten sich Machtblöcke auf und stellen sich auf eine Verschärfung der Wirtschaftskriege ein. Was das größere oder geringere Übel ist, lässt sich nicht immer ohne weiteres bestimmen. In dieser Gemengelage sind wir als Revolutionäre gnadenlos in der Unterzahl und setzen uns doch die Aufgabe, auf all diese Probleme Antworten und Lösungen zu haben. Wer sollte vor der Gewaltigkeit dieses Unterfangs nicht den Mut verlieren?
Man kann es sehr gut mit Joachim Bruhn, viel zu früh verstorben, vom Saira Verlag auf den Punkt bringen. Die Revolution ist notwendig, also ist sie möglich. Also es gibt eine objektive Notwendigkeit für den Kommunismus, also ist es auch machbar. Wie man da den Mut nicht verlieren soll, ist natürlich nicht drin. Aber das ist schon Eine Einsicht in die Notwendigkeit und die kann auch antreiben. So die Frage, wie es jetzt um die gegenwärtige historische Situation bestellt ist. Ne, wenn man jetzt irgendwie Krisen und Kriege und sonst was betrachtet, so ob man sich dem nicht dann gegenüber vielleicht auch einfach ohnmächtig fühlt. Also selbstverständlich fühlt man sich ohnmächtig. Alles andere wäre wahrscheinlich am Rande des Wahnsinns angesichts der eigenen Selbstüberschätzung. Da würde ich sagen, und das ist auch etwas, was wir als Zweifel machen, dass man als Revolutionär in im Zweifelsfall nicht revolutionären Zeiten eben die Flamme am Leben hält. Also wir tun das, indem wir erstens für eine anarcho-syndikalistische Theorie und Tradition einstehen und zweitens diese versuchen kontinuierlich weiter fortzuentwickeln. Das mag jetzt vielleicht nicht die Massen bewegen und das ist vielleicht auch nicht der Punkt, der dann irgendwie die Wende bringt, aber das kann vielleicht seinen Beitrag dazu leisten. Das wäre die Hoffnung. Also man kann, ne, irgendwie, ich verstehe natürlich auch, wenn man das deutlich resignativer sieht, ja, und irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie das mit so rätekommunistischer Perspektive, ich glaube, Kayo Brendel hatte das irgendwie auch gesagt, so die Klasse bewegt sich oder sie bewegt sich eben nicht. Und wenn sie sich bewegt, können wir ein paar Flyer verteilen und wenn sie sich nicht bewegt, ja, dann warten wir halt und machen gar nichts. Aber das ist, also da ist ja einfach jede Hoffnung im Prinzip schon verloren. Da wäre ich nicht bereit, das zu akzeptieren.
Die Zeitschrift Zweifel liefert keine Durchhalteparolen. Aber sie ruft zum Mitwirken auf, denn es geht um eine kollektive Anstrengung. Unter zweifel.de findet ihr neben den bisherigen Ausgaben und Verteilzeitungen auch das Call for Papers für die nächste Ausgabe. Die nächste Ausgabe von Zweifel wird sich mit Anarchismus und Klasse auseinandersetzen. Das heißt, Aspekte, die hier nur skizzenartig angerissen werden konnten, werden dort ihre Fortführung finden. Ihr hörtet eine Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge. Zu hören war Frederik Fuß, der über den Anspruch der Zeitschrift Zweifel gesprochen hat. Zu hören war außerdem ein weiteres Redaktionsmitglied mit Auszügen aus einem Vortrag, der im Rahmen des diesjährigen Kantine-Festivals in Chemnitz gehalten wurde. Der Vortrag, der mit der Frage überschrieben war, was bleibt vom Anarchismus, kann bereits auf dem YouTube-Kanal des Kantine-Festivals nachgehört werden. Unter wutpilger.org findet ihr weitere Literaturhinweise. Dort könnt ihr außerdem diese und andere Ausgaben der Sendereihe Wutpilger Streifzüge nachhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Lukas.
Herr Stenikow, Sie studieren in Genf, aber man sieht Sie sehr viel in Vorlesungen. Stattdessen sollen Sie sich mit Politik beschäftigen und einige Ihrer Landsleute sagen sogar, Sie seien Bakunist.
Und was sind Sie?
Man hat mich entsandt, damit ich der europäischen Öffentlichkeit einiges über den verstorbenen Herrn Bakunin berichte. Und zu diesem Zweck ziehe ich hier Erkundigungen ein.
Auf wessen Seite stehen Sie also?
Ich versuche, möglichst objektiv und neutral zu berichten.
So, versuchen Sie das. Schaut ihn euch gut an. So sieht einer aus, der objektiv ist und neutral.
Objektiv und neutral?
Fassen Sie mich nicht an!
Nur keine Angst.
Ganz ruhig
auch
bleiben.
Wenn Sie ein Spitzel sind, der uns aushorchen will.
Das ist nicht wahr. Ich diene der freien Meinung, die sich nur aufgrund von sicheren Nachrichten bilden kann.
Ach, sichere Nachrichten? Das sind die gewöhnlichen und gemeinen Lügen, welche die besitzenden Klassen über uns ausstreuen.
Es ist nur an Ihnen, die Falschheiten richtig zu stellen, wenn es Falschheiten sind, was über Herrn Bakunin gesagt wird, denn Sie gehören zu seinen Schülern.
Ihresgleichen ist auch nicht zu trauen.
Sagen Sie mir wenigstens eins. Herr Bakunin soll gegen Ende seines Lebens der Anschauung zugeneigt haben, dass es aussichtslos wäre, auf die Revolution zu hoffen.
Das ist eine verdammte Lüge.
Verschwinden Sie doch!
Dies ist ein öffentliches Lokal. Sie haben kein Recht.
Verschwinden Sie!
Ich leide die öffentliche Meinung, die ich vertrete. Hören Sie, ich als Kritiker...
Sind alle fort!
Ich weiche der Gewalt!